Wenn wir außerdem die Wirklichkeit unter dem Blickwinkel der bedingten Entstehung betrachten, dann löst uns das von unserer Angewohnheit, Dinge und Ereignisse als feste, unabhängige, für sich existierende Einheiten anzusehen. Das ist nützlich, denn es ist diese Angewohnheit, die uns dazu verführt, innerhalb einer beliebigen Situation ein, zwei Aspekte aus unserem Erfahrungsschatz zu überhöhen, sie stellvertretend für die gesamte Wirklichkeit zu halten und dabei die Komplexität des Ganzen zu übersehen. Ein Verständnis der Wirklichkeit, wie es dieses Konzept der bedingten Entstehung mit sich bringt, konfrontiert uns mit einer bedeutenden Herausforderung. Wir sind gefordert, die Dinge und Ereignisse weniger schwarz-weiß, sondern vielmehr als komplexes Beziehungsgeflecht zu betrachten, in dem sich Einzelaspekte nur schwerlich festmachen lassen. Außerdem wird es mühsam, in absoluten Begriffen zu sprechen. Und weiter, wenn sämtliche Phänomene von anderen Phänomenen abhängen und kein Phänomen unabhängig existieren kann, dann müssen wir auch unser geliebtes Ich als etwas ansehen, das auf andere Weise existiert, als wir gemeinhin annehmen. Ja, wenn wir uns dem Wesen des Ich oder Selbst analytisch nähern, dann löst sich seine scheinbare Solidität noch schneller auf als die des Tonbechers oder des gegenwärtigen Augenblicks. Denn während der Becher etwas Handfestes ist, auf das wir zeigen können, ist unser Ich eher flüchtig. Es wird schnell deutlich, dass seine Identität ein Konstrukt ist. Letztlich stellen wir dann fest, dass unsere gewohnte klare Unterscheidung zwischen dem Ich und den anderen völlig übertrieben ist. Damit will ich nicht abstreiten, dass jedes menschliche Wesen natürlicher und richtigerweise ein starkes Ich-Empfinden hat. Auch wenn wir nicht wissen, warum das so ist, so ist dieses Gefühl doch vorhanden. Aber lassen Sie uns betrachten, was dieses Etwas, das wir Ich oder Selbst nennen, eigentlich ausmacht. Ist es der Geist? Es kann passieren, dass der Geist eines Menschen überaktiv oder depressiv wird. Dann kann ein Arzt ein Medikament verschreiben, damit sich das Wohlbefinden dieser Person verbessert. Darin zeigt sich, dass wir von unserem Geist in gewisser Weise wie von einem Besitz des Ich sprechen. Und in der Tat, bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass Äußerungen wie »mein Körper«, »meine Worte« oder »meine Meinung« alle den Aspekt des Besitzens beinhalten. Daher lässt sich schlecht einsehen, wie der Geist das Selbst bilden könnte, obwohl es buddhistische Philosophen gab, die versuchten, das Ich mit dem Bewusstsein gleichzusetzen. Während das Ich und das Bewusstsein dasselbe, dann müsste man absurderweise daraus folgern, dass der Handelnde und die Handlung, der Denkende und die vom Denken bewirkte Aktion identisch sind. Wir müssten weiter daraus folgern, dass das agierende Ich, das Weiß und das Wissen als solches ein und dasselbe wären. Unter diesem Blickwinkel wäre es auch schwer einzusehen, wie das Ich als unabhängige Erscheinung außerhalb des Geist-Körper-Verbunds existieren könnte. Für mich liegt das wiederum nahe, dass unsere gewohnheitsmäßige Auffassung vom Ich in gewissem Sinn nur ein Etikett für ein komplexes Netzwerk aus verwobenen Phänomenen ist. Lassen Sie uns an dieser Stelle einen Schritt zurückgehen und noch einmal überprüfen, wie sich normalerweise unser Verhältnis zum Ich äußert. Wir sagen, ich bin groß, ich bin klein, ich mache dies, ich mache das. Und niemand stellt es in Frage. Was wir meinen, wird deutlich und jeder schließt sich bereitwillig dieser Konvention an. Auf dieser Ebene befinden wir uns ganz in Übereinstimmung mit diesen Aussagen. Die Konvention gehört zu jedem Alltagsgespräch und passt zur landläufigen Erfahrung. Doch das bedeutet nicht, dass etwas tatsächlich existiert, nur weil auf diese Weise davon gesprochen wird. Hier gibt es lediglich ein Wort, das sich auf etwas bezieht. Deshalb muss die dazugehörige Entität aber noch lange nicht vorhanden sein. Von Konventionen kann man sagen, dass sie gültig sind, wenn sie einem Wissen nicht widersprechen, das entweder empirisch, also durch Erfahrung, oder durch Schlussfolgerung erworben wurde. Und weiter, wenn sie als Grundlage allgemeiner Gespräche dienen, in denen wir Begriffe wie wahr und falsch verwenden. Dennoch kann man davon ausgehen, dass das Ich, wie auch alle anderen Phänomene, obwohl es als Konvention vollkommen angemessen ist, von denjenigen Konzepten und Benennungen abhängt, die wir dem Begriff jeweils zuweisen. Stellen wir uns in diesem Zusammenhang eine Situation vor, in der wir in der Dämmerung ein zusammengerolltes Seil mit einer Schlange verwechseln. Wir verharren reglos und haben Angst.